Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Durch die Bibel, so heißt unsere Sendereihe, zu der ich Sie wieder herzlich begrüße. Mittlerweile sind wir auf unserer Entdeckungsreise im zweiten Kapitel des Briefes an die Gemeinde in Philippi angekommen. Paulus, der christliche Missionar und Gemeindegründer, hat diesen Brief während eines Gefängnisaufenthaltes verfasst, womit sich erklärt, warum das Sterben eines der zentralen Themen für ihn ist. Denn letztlich weiß er nicht, wie es mit ihm weitergehen wird. Das Sterben ist für ihn allerdings kein Schreckgespenst, das ihm Angst einjagt, sondern für ihn ist das Sterben mit der Zuversicht verknüpft, auch die Auferstehung zu erleben. In Kapitel 2 widmet sich Paulus jedoch besonders dem Gegenstück zum Sterben, also dem Leben, denn er ist bereit, im Falle seiner Freilassung jederzeit wieder in den Dienst Jesu zu treten. Dass Paulus in Zeiten des Leidens sogar noch Zukunftspläne für die Gemeinde in Philippi schmiedet, zeigt uns seine Glaubensstärke. Er möchte den Menschen damit ein Geschenk machen, das vielen weiterhelfen soll. Im ersten Kapitel des Philipperbriefes wurde die Frage aufgeworfen, was bedeutet Christsein eigentlich im Kern, wenn man es auf das Wichtigste reduziert? In Vers 21 hat Paulus die Antwort dazu auf den Punkt gebracht. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Christus ist also der Mittelpunkt im Leben des Apostels Paulus. Das macht sein Christsein aus. In Kapitel 2 kommen wir nun zu einer Vorlage oder einem Modell für ein christliches Leben. Mit anderen Worten, wie sieht denn ein Leben nach der Gesinnung Christi in der Praxis aus? Erst einmal, ein solches Leben kann nicht nachgeahmt werden. Oft höre ich, wie die Menschen heute davon sprechen, Jesus nachzufolgen. Manchmal würde ich sie gern fragen, was sie damit eigentlich meinen. Besonders dann, wenn sich das, was sie leben, und das, was sie sagen, deutlich voneinander unterscheidet. Versuchen sie etwa, Jesus nachzuahmen? Wenn Paulus sagt, dass Christus das Modell für ein christliches Leben ist, dann spricht er nicht von Nachahmung. Er spricht davon, ebenfalls solch ein Leben zu führen. Wir sollen also Christi Gesinnung verinnerlichen, und das ist nur durch den Geist Gottes möglich. Schon vor langer Zeit habe ich gelernt, dass ich bestimmte Dinge in meinem Leben nicht nur schlecht mache, sondern richtiggehend falsch. Und zwar immer wieder. Manche Leute meinen, ich sei eben willensstark und hätte die Tendenz, Entscheidungen einfach auf eigene Faust zu treffen. Doch genau dadurch stelle ich mir oft selbst ein Bein. Wenn mir das bewusst wird, dann sage ich, Herr, ab jetzt darfst du wieder übernehmen. Und es ist wunderbar zu sehen, wie der Herr dann tatsächlich wieder das Ruder übernimmt. Wir müssen lernen, uns zurückzulehnen und dem Geist Gottes in seinem Wirken zuzusehen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir einfach nur abwarten und Däumchen drehen sollen, sondern wir machen mit dem Programm Gottes für uns weiter. Aber die Kraft und Dynamik kommt vom Geist Gottes. Das zweite Kapitel des Philipperbriefes enthält eine der größten theologischen Feststellungen über das Wesen Christi, durch die jedoch auch eine der größten theologischen Auseinandersetzungen entstanden ist. Es geht hierbei um die sogenannte Kenosis. Diese Lehre besagt, dass Christus bei seiner Menschwerdung auf seine göttlichen Eigenschaften verzichtet hat. In diesem Kapitel wird jedoch deutlich werden, dass dies nicht der Fall war. Ich lese aus dem Brief an die Gemeinde in Philippi, Kapitel 2, den ersten Vers. Paulus schreibt, »Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit.« Was hier in diesem Vers steht, sollte nicht als Bedingung gedeutet werden. Er bedeutet also nicht, nur dann, wenn bei euch Ermahnung in Christus, wenn bei euch Trost der Liebe, wenn bei euch Gemeinschaft des Geistes ist. Vielmehr handelt es sich um eine Feststellung, die auch so lauten könnte. Da nun bei euch Ermahnung in Christus ist, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Mit diesem Wissen fährt Paulus nun in Vers 2 fort: So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Obwohl er sich im Gefängnis befindet, ist Paulus erfüllt von der Freude am Herrn. Und dennoch, seine Freude wäre noch größer, sie wäre geradezu vollkommen, wenn er sich sicher sein könnte, dass das Leben der Christen in Philippi voll und ganz vom Evangelium beeinflusst und geprägt wird. Er wünscht sich, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Wie ich schon einmal angedeutet habe, gab es in der christlichen Gemeinde in Philippi ein paar kleinere Probleme. Nichts Schwerwiegendes. Aber Paulus will, dass die Mitglieder der Gemeinde eines Sinnes sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie zu identischen Kopien werden. In manchen Gemeinden gibt es zwei Gruppen von Menschen. Eine Gruppe ist für den Pastor und eine gegen ihn. Die Personen in diesen Gruppen denken nicht selbstständig, sondern sie sind Kopien der Gruppenführer. Eines Sinnes zu sein bedeutet jedoch etwas anderes. Es bedeutet, die Gesinnung Christi in sich wirken zu lassen. Dies ermöglicht unterschiedliche Ausdrucksformen, unterschiedliche Gaben, verschiedene Konzepte für den Gottesdienst und sogar Unterschiede in weniger wichtigen Lehrsätzen. Wir werden uns nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen, nur weil wir bei diesen Themen unterschiedlicher Meinungen sind. Mit Christi Gesinnung werden wir uns über die wichtigsten Glaubensgrundsätze einig. Paulus beschreibt das Leben nach dem Modell Christi weiter in Vers 3. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Davon hatte Paulus schon einmal gesprochen. Er hatte gesagt, dass manche Menschen Christus aus Neid und Streitsucht predigen. Nun sagt er, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Meiner Meinung nach entstehen die meisten Probleme in der Kirche heute nicht durch unterschiedliche Glaubenslehren, sondern sie entstehen eher durch Neid und Streitsucht. Einige Menschen sind einfach von Natur aus streitsüchtig. Würden wir der Aufforderung des Apostels Paulus folgen und nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen tun, könnten wir wahrscheinlich 90 oder vielleicht sogar 100% der aktuellen Probleme in den Kirchen und Gemeinden lösen. Wenn man in der Gemeinde etwas aus Eigennutz tut, sollte man es besser gar nicht tun. Das Gleiche gilt für Dinge, die man tut, um persönliche Anerkennung dafür zu bekommen. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass ich eine bestimmte Art von Versammlungen überhaupt nicht mag. Meistens beginnen sie damit, dass zunächst Frau so und so gedankt werden muss, die einen Strauß Petunien für die Dekoration mitgebracht hat. Oder Herrn so und so, weil er einen Stuhl zusätzlich herbeigeholt hat. Und natürlich darf niemand dabei vergessen werden, sonst steckt man nachher in allergrößten Schwierigkeiten, weil sie beleidigt sind. Doch müssen Christen wirklich für ihre Taten gelobt oder beglückwünscht werden? Haben Sie diese Art von Anerkennung wirklich nötig? Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, schreibt Paulus. Versucht also nicht, euch einen Namen zu machen. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, heißt es weiter in Vers 3. Vielleicht war dies auch das Problem zwischen Evodia und Syntyche, den beiden Frauen, die im letzten Kapitel des Philipperbriefes zur Einigkeit ermahnt werden. Vielleicht hatten diese beiden das Gefühl, dass die eine von der anderen schlecht gemacht wurde. Wenn Vers 3 in unseren Gemeinden mehr befolgt werden würde, könnten wahrscheinlich auch viele Probleme in den Chören und Musikgruppen gelöst werden. Dann wäre zum Beispiel Schluss mit der Frage, warum wurde ich nicht zum Singen aufgefordert? Ich habe doch eine viel bessere Stimme als so und so. Solche Denkweisen würden dann nicht mehr existieren. Das Gleiche könnte über Probleme auf der Leitungsebene und in Ausschüssen gesagt werden. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Dieser Vers könnte viele Machtkämpfe im Kirchenvorstand für immer beenden. Es geht nun weiter mit Vers 4. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Auf das Sehen, was dem anderen dient, das ist ein wichtiges Konzept. Vor Jahren bekam ich einmal einen Brief von einem Radiosender zugeschickt, der damals unsere Sendereihe »Durch die Bibel« ausgestrahlt hat. In diesem Brief war die Spende eines Mannes, der ebenfalls christliche Sendungen produzierte und sie über diesen Radiosender ausstrahlen ließ. Ehrlich gesagt hatte ich mir seine Sendungen niemals angehört, aber er schrieb mir, die Sendereihe »Durch die Bibel« ist ein wahrhaftiger Segen. Und dafür war auch seine Spende bestimmt. Ich wusste nichts über diesen Mann, aber ich kann etwas über seine Persönlichkeit sagen. Er war ein lebendiges Beispiel für die Gesinnung Christi. Er hielt sich an die Ermahnung des Verses, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Sein Brief ließ mich sehr demütig werden. Das Konzept, auf das zu sehen, was dem anderen dient, darauf kommt es an. Der andere ist sozusagen der Schlüssel zu diesem Vers. Und schon immer war es der christliche Glaube, der die Wichtigkeit der anderen besonders betonte. Warum hat Christus die Herrlichkeit des Himmels zurückgelassen und ist auf die Erde gekommen? Nun, er tat es für andere. Warum sollten wir das Evangelium nicht nur in unseren Herzen haben, sondern es verkündigen? Damit auch andere etwas davon haben. An andere zu denken und nicht nur an sich selbst, das heißt, Christi Gesinnung zu leben. Nun wird Paulus die Gesinnung Christi näher beschreiben. Er beginnt damit in Vers 5. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Christi Gesinnung, wodurch wird sie besonders charakterisiert? Durch Demut. In Epheser 4 wurde uns geraten, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Und zwar in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe. Das ist Christi Gesinnung. Sie und ich, wir können nicht wirklich demütig oder sanftmütig sein. Das schaffen wir einfach nicht. Wir wollen auf unseren eigenen Füßen stehen und auch ein wenig Mitspracherecht haben. Jeder ist so. Niemand will sich angegriffen fühlen. Niemand will unbeachtet bleiben. Und wenn es doch geschieht, dann entwickeln wir Komplexe. Das kann man vor allem bei Menschen beobachten, denen in ihrer Kindheit gesagt wurde, dass sie nichts taugen, dass sie nichts können und dass sie nichts wert sind. Ich habe einmal von dem Sohn eines ausgezeichneten Pastors gehört, der schließlich zu einem Herumtreiber geworden war. Warum? Weil er einen älteren Bruder mit einer herausragenden Persönlichkeit hatte. Der Jüngere hörte immer nur von den wunderbaren Dingen, die sein älterer Bruder tat. Dadurch entwickelte er einen starken Widerwillen und ging einfach in die entgegengesetzte Richtung. Das ist eine natürliche Reaktion des Menschen. Es würde auch nichts bringen, wenn man dem Jüngeren sagen würde, hör mal, vergiss das alles doch einfach. Er wird es nicht vergessen können. So ähnlich ist es auch in geistlichen Dingen. Wer nicht durch den Heiligen Geist neu geboren wird, wird auch keine demütige Haltung annehmen wollen. In der nächsten Sendung befassen wir uns mit einer theologischen Lehre, die im Lauf der Kirchengeschichte immer wieder zu größeren Auseinandersetzungen geführt hat. Es geht um die sogenannte Kenosis, um die Auffassung, dass Christus bei der Menschwerdung auf die Ausübung seiner göttlichen Eigenschaften verzichtet hat. Kenosis bedeutet eigentlich leer werden, etwas zurücklassen, sich entäußern. Paulus sagt zwar, dass sich Jesus, der Sohn Gottes, entäußert und Knechtsgestalt angenommen habe. Aber dennoch hat er auf seine göttlichen Eigenschaften nicht verzichtet. In diesem Zusammenhang werden wir die 7 Schritte der Demütigung Christi kennenlernen. Ich wünschte mir, wir könnten voll und ganz verstehen, wie hoch Jesus war und wie tief er zu uns Menschen herabkam. Im zweiten Kapitel des Philipperbriefes beschreibt Paulus zunächst die Gesinnung Christi und betont, dass die Gemeindemitglieder erst durch ein Leben nach dieser Gesinnung eins mit Christus werden konnten. Ein Leben nach der Gesinnung Christi ist vor allem ein demütiges Leben, in dem man auf das sieht, was dem anderen dient, und nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen tut. Sicherlich gibt es viele Dinge in unserem Alltag, die sich mit einer demütigeren Haltung mehr der Gesinnung Christi annähern würden. Und die Welt, in der wir leben, würde dadurch gewiss zu einer besseren werden. Mit diesem Gedanken möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Und Gottes Segen mit Ihnen.